es hieß zwar immer von unserer Mutter, dein Vater, der liebt dich, der kann das halt nur nicht immer so zeigen. Ja, ich habe das wohl für ihn nicht richtig gemacht und wurde dementsprechend die ganze Zeit beleidigt. Du bist nix und du kannst das sowieso nicht. Da hörte man es eigentlich auch jeden Abend nur streiten, dass mein Vater meine Mutter beleidigte, sie sei eine blöde Kuh und sie sei einfach zu blöd für alles. Und als meine Oma dann also gestorben ist, fing ich tatsächlich an, mir die Arme und Beine aufzuschneiden. Und meine Mutter sagte noch zu mir, wenn du heute nicht nach Hause kommst, dann schlägt dein Vater dich windelweich. Und mein Vater ist explodiert. Er wisse überhaupt nicht, was er hier solle. Er hätte mit mir nichts zu besprechen. Ich wäre nicht sein Kind und ich wäre ganz mit Sicherheit nicht so geworden, wie er sich das gewünscht hätte. Wir haben intensive Gespräche mit unserer Mutter gesucht, dass sie sich bitte trennen möge und dass wir das auch gar nicht mehr können. Und das war der Anlass für meinen Vater, sie aufs Übelste zu beleidigen. Sie wäre eine Prostituierte und solche Sachen. Dann hat er gesagt, ich verlasse dich. Dann hat er mir ja erzählt, wie sehr er meine Mutter noch liebt und dass er sie unbedingt zurückhaben möchte und ihm das alles so leid tut. Hat mein Vater Wetten abgeschlossen, dass ich das sowieso nicht schaffen würde?
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Heute hören wir den ersten Teil einer Doppelfolge. Meine Gästin spricht heute darüber, wie es für sie war, in einem toxischen Elternhaus aufzuwachsen. Und diese Episode enthält Schilderungen von verbaler und körperlicher Gewalt, Kraftausdrücke sowie die Schilderung von Drogenkonsum und selbstverletzendem Verhalten. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir bitte die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Solltest du dich in einer Akutsituation befinden und Hilfe benötigen, suche dir bitte Unterstützung. Du erreichst zum Beispiel die Telefonseelsorge unter der Rufnummer 0800 111 0111. Ich bin Jennifer und arbeite als Coach und Beraterin für Menschen in und nach toxischen Beziehungen und als Paartherapeutin. In dieser Folge wird Zoe uns einen sehr persönlichen Einblick in ihre Kindheit geben. Sie erzählt, wie das Leben mit einem toxischen Vater sie geprägt hat und welche Auswirkungen sein Verhalten auf sie als Kind hatte. Ihre Geschichte zeigt eindrücklich, wie toxische Familiendynamiken das Leben eines Kindes beeinflussen können und welche Überlebensstrategien Kinder in solchen Situationen entwickeln. Zoe hat mich darum gebeten, neben den Namen und identifizierenden Details auch ihre Stimme zu verändern, sodass keinerlei Rückschlüsse auf sie oder ihre Angehörigen möglich sind. Ein geschützter Raum für diese wichtigen Geschichten ist mir ein besonderes Anliegen und daher habe ich ihre Stimme selbstverständlich verändert. Die in ihrer Erzählung vorkommenden Orte sind ebenfalls geändert worden. Und nun starten wir mit Zoes Geschichte. Es geht dabei um mehr als eine Nacherzählung ihrer Kindheit. Es geht wie immer in meinem Podcast um ein besseres Verstehen von toxischen Beziehungen und deren Auswirkungen. Hallo Zoe, schön, dass du heute hier bist und uns deine Geschichte erzählst. Lass uns doch einmal damit starten, dass du den Zuhörenden erklärst, warum du das machst und was dich dazu motiviert hat.
Ich möchte gerne meine Geschichte teilen, weil ich früher in einer sehr schwierigen Situation war und ich einfach hoffe, dass ich damit Menschen erreichen kann, die gerade in einer ähnlichen Situation sind wie ich früher und versuche oder hoffe, dass ich den Leuten damit einen Ausweg bieten kann.
Vielen Dank dafür, Zoe. Wir hören ja heute zunächst die Geschichte aus deiner Kindheit. Du bist mit einem Vater aufgewachsen, dessen Verhaltensweisen du als toxisch empfunden hast. Und du wirst uns ja heute mit auf die Reise nehmen, zurück in deine Jugend, in deine Kindheit. Und wir werden gemeinsam darüber sprechen, was du erlebt hast und wie es für dich war, in dieser Familie aufzuwachsen. Lass uns doch damit genau starten. Wie war es denn für dich, in dieser Familie aufzuwachsen? Woran kannst du dich erinnern?
Heutzutage würde ich sagen, die Kindheit war nicht besonders schön, aber in der Zeit, wo man dort drin steckte und wo man das halt alles so miterlebt hat, waren die Sachen einfach normal. Und ich glaube, Hätte man mich früher als Kind gefragt, hätte ich bestimmt auch gesagt, bis zu einem gewissen Alter, dass ich eine ganz gute Kindheit gehabt habe. Wir sind eigentlich an einem sehr schönen Platz aufgewachsen, in einem Mehrfamilienhaus in einer guten Gegend. Und ja, wir haben draußen viel gespielt und getobt und auch zu Hause. Und mir ist dann erst etwas später, ich würde mal sagen, so im Alter von 6, 7 aufgefallen, dass bei uns zu Hause vielleicht doch nicht alles so normal und schön ist, wie das sein sollte in anderen Familien. Und zwar ja, geht es um meinen Vater, der toxische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat oder die ich als sehr toxisch empfunden habe. Mein Vater konnte sehr schlecht Liebe zeigen. Es hieß zwar immer von unserer Mutter, dein Vater, der liebt dich, der kann das halt nur nicht immer so zeigen. Aber es war halt deutlich zu merken, dass von ihm nie liebe Worte kamen, nichts Aufbauendes. Und ja, wenn man mal in den Arm genommen werden wollte, musste man quasi auf seinen Schoß klettern und ihn umarmen. Weil von ihm aus gab es sowas einfach nicht. Das kam einfach nie. Und das waren so die ersten Sachen, wo ich halt auch merkte, das ist ja irgendwie nicht richtig, weil von der Mutter gab es eigentlich schon recht viel Liebe am Anfang. Und etwas später dann, als ich noch ein bisschen älter wurde, ist mir dann auch aufgefallen, wie unser Vater unsere Mutter verbal ziemlich beleidigt und fertig gemacht hat. Das konnte einfach sein, wenn sie ihm das Butterbrot falsch geschmiert hat und er dann auch zu ihr sagte, bist du eigentlich zu blöd, um das Butterbrot richtig zu schmieren? Und ja, so zog sich das halt eigentlich quasi jeden Tag durch. Es gab immer irgendetwas, was zu bemängeln war und was man kritisieren konnte. Und das wurde dann auch durchaus immer so gemacht. Und ich erinnere mich auch noch, meine Eltern haben, glaube ich, einmal wöchentlich Freunde zu Besuch gehabt, zu einem Spieleabend. Und da hörte man es eigentlich auch jeden Abend nur streiten, dass mein Vater meine Mutter beleidigte, sie sei eine blöde Kuh und sie sei einfach zu blöd für alles. Und einmal hatte sie einen Hustenanfall, weil sie krank war. Und dann hat er gesagt, sie solle doch gefälligst rausgehen. Und sollte doch da sterben, das wäre ihm jetzt hier einfach zu laut, irgendwie so in der Art. Und wir haben nie verstanden, also ich und meine Schwester, wir haben nie verstanden, warum unsere Mutter das alles hat mit sich machen lassen und warum sie das hat über sich ergehen lassen und warum sie nie dagegen angegangen ist, ihm mal die Meinung gesagt hat oder das überhaupt mal irgendwie mit ihm ausdiskutiert hat. Solche klärenden Gespräche gab es einfach nie zwischen den beiden. Und ich erinnere mich noch, wie meine Schwester und ich, erst meine Schwester, 1, 2 Jahre später dann ich, uns beschützend vor unsere Mutter gestellt haben und unseren Vater zur Rede gestellt haben, was das soll. Und er kann so nicht mit unserer Mutter umgehen. Und das war dann einfach irgendwann das alltägliche Leben. Meine Schwester war tatsächlich noch ein bisschen netter als ich, würde ich mal so behaupten. Und mit mir hat das einfach, irgendwann ist es einfach mit mir durchgegangen, dass ich meinen Vater wirklich als Arschloch und Wichser bezeichnet habe. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so sagen muss. Aber weil mich das einfach so frustriert hat und ich wusste nicht mehr weiter und ich wollte meiner Mutter unbedingt helfen und ich habe das nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Aber ich habe halt deutlich gemerkt, das ist nicht richtig. Man kann ja nicht einfach die ganze Welt um sich herum beleidigen. Und nach außen hin war er aber irgendwie der perfekte Mann. Er hat das nach außen hin so getan, als wären wir die perfekte Familie. Wir sind bestimmt 2-mal im Jahr in Urlaub gefahren. Das hat er uns ja alles ermöglicht. Und wenn wir auf Familienfeiern waren, da war er ja wirklich nett zu uns allen. Und ja, das war irgendwie eine total verrückte und komische Zeit.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Da würde ich gerne noch einmal etwas genauer drauf eingehen. Du hast gerade gesagt, dass du und deine Schwester Partei für die Mutter ergriffen habt, dass ihr zu eurem Vater gesagt habt, dass das so nicht geht, dass er so nicht mit ihr sprechen könne. Wie gingen denn solche Situationen dann aus? Was ist da als Reaktion zurückgekommen zu euch?
Also ich erinnere mich, dass unsere Mutter sich dann oft schützend vor unseren Vater gestellt hat, dass wir solche Gespräche nicht mit ihm führen sollten und dass doch alles in Ordnung sei. Und von unserem Vater kam halt überhaupt gar keine Einsicht zu der Zeit. Und ja, man konnte das mit ihm tatsächlich nicht richtig ausdiskutieren, ja, weil er einen dann irgendwann aufs Zimmer geschickt hat oder einfach gegangen ist, ohne große Worte dazu. Also Erklärungen gab es da nie, auch wenn man ihn im Nachhinein irgendwie nochmal gefragt hat, vielleicht in einem etwas ruhigeren Moment. Erklärungen gab es bis heute keine. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da haben wir ein neues Kinderzimmer bekommen und da sollte ich mit meinem Vater meinen Kleiderschrank aufbauen. Und ja, ich habe das wohl für ihn nicht richtig gemacht und wurde dementsprechend die ganze Zeit beleidigt. Du bist nichts und du kannst das sowieso nicht. Steh mir mal hier nicht im Weg rum. Kannst du das nicht richtig halten? Und ja, dann wurde einem der Schraubendreher in die Hand gedrückt, den man vorher noch nie im Leben bedient hatte. Und es wurde erwartet, dass man das einfach schon perfekt kann. Und wenn das nicht der Fall war, dann wurde es halt wieder verbal sehr ausfallend. Irgendwann ging es dann halt quasi so weit, dass er einen weggeschickt hat und es dann alleine fluchend erledigt hat. Und seine Standardsätze waren eigentlich grundsätzlich: Du bist nix, du kannst nix und aus dir wird sowieso niemals was werden. Und das hat mich auch in meinem weiteren Leben sehr geprägt tatsächlich.
Hast du diese Gedanken übernommen? Hast du selbst von dir gedacht, dass du nichts kannst und aus dir sowieso nie etwas werden würde?
Ja, tatsächlich, sehr lange. Und das hat bestimmt mich 10 bis 15 Jahre noch weiter begleitet. Und es kamen aber noch viele andere Gedanken dazu. Zum Beispiel, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden und dass ich es eigentlich gar nicht wert bin, dass es mir gut gehen darf, weil ich das halt auch so in der Kindheit nicht wirklich erfahren habe. Ich hatte damals noch, als ich jünger war, meine Oma mütterlicherseits, die war so mein Fels in der Brandung, sage ich immer. Ich habe sehr oft bei ihr übernachtet oder bin sie einfach besuchen gefahren, weil ich es unterbewusst zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten habe und bin dann quasi dorthin geflüchtet. Und meine Oma ist leider schon sehr früh ins Altenheim gekommen, weil sie an Demenz und anderen Erkrankungen litt. Und das hat mir tatsächlich ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und da fing dann an, sich auch etwas bei mir zu verändern. Ich bin tatsächlich viel rebellischer geworden, weil ich einfach diesen Frust zu Hause irgendwo ablassen musste. Und ja, ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Und Regeln gab es für mich nicht. Ich habe schon als Kind eigentlich ziemlich viel kaputt gemacht. Ich erinnere mich noch, bei uns in der Mietswohnung gab es einen Keller. Da hatten wir eine Tischtennisplatte stehen. Und die Decke war aus Styropor. Und dann habe ich sowohl mit dem Schläger als auch mit den Fingern irgendwelche Motive in das Styropor gedrückt. Einfach, um diese Aggression irgendwo rauszulassen, um dem Frust irgendwie freien Lauf zu geben, dass sich meine Gefühlswelt irgendwie verbessert. Oder ich habe auch mal früher mit Kreide unsere schwarze Hausfassade bemalt. Das war, glaube ich, auch eine sehr kostenspielige Aktion, das wieder streichen zu lassen. Aber das sind halt alles solche Wesensveränderungen, die ich dann durchlaufen habe, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit dem Schmerz. Und deswegen bin ich halt sehr rebellisch und böswillig, kann man schon eigentlich fast sagen, geworden. auch zu meinen Mitmenschen. Die haben sehr unter mir gelitten. Ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe die Menschen eigentlich immer zutiefst beleidigt und habe sie einfach auch nach meiner Nase tanzen lassen und sie wirklich manipuliert, weil ich das ja auch von zu Hause gar nicht anders gewöhnt war, dass das so funktioniert, das Leben. Das wurde mir ja quasi so vorgelebt. Und als meine Oma dann also gestorben ist, ist es ziemlich schlimm geworden, weil ich dann eigentlich gar keinen Halt mehr hatte im Leben, kein Fels mehr, an dem ich mich irgendwie klammern konnte. Und dann fing ich tatsächlich an, mir die Arme und Beine aufzuschneiden. Im Nachhinein habe ich dafür auch später eine Diagnose bekommen, Borderline. Und auch das prägt mich tatsächlich heute noch. Es sind ja nicht nur die Schnitte, die man sich zufügt, weil das Aggressionspotenzial oder diese Wut in einem so angestaut ist und man einfach nicht weiß, wohin damit. Und so habe ich mich einfach regelmäßig geschnitten, um mich zu spüren und um durch diese Wunden die Wut entweichen zu lassen. So fühlte sich das damals für mich an. Ich wusste einfach nicht mehr, wohin damit. Und ich habe das auch sehr, sehr lange verbergen können, bestimmt 2-3 Jahre vor meinen Eltern, bis es dann aber irgendwann mal aufgefallen ist. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann als Strafe auch eine richtige Tracht Prügel bekommen habe von meinen Eltern. Da hat sich niemand interessiert, warum ist das so und was ist los mit dem Kind. Das war einfach, es war einem einfach total egal.
Du sprichst jetzt von deinen Eltern. Das schließt also deine Mutter mit ein.
Das schließt meine Mutter an der Stelle mit ein, ja. Das, es war einfach allgemein schwierig, das Elternhaus, auch die Mutter. Also wir hatten immer die neueste Spielekonsole in unserem Zimmer stehen, aber damit sollten wir uns dann bitte möglichst auch beschäftigen und sollten die Eltern möglichst in Ruhe lassen. Also ja, wenn wir lieb und artig waren und in unserem Zimmer, dann war eigentlich größtenteils auch alles in Ordnung, aber wenn wir das nicht waren, dann kamen auch von meinem Vater die Worte, deine Kinder haben schon wieder das und das angestellt. Also wir waren eigentlich auch nie seine Kinder, weil wir waren immer nur Mutters Kinder, weil wir ja sowieso immer nur Scheiße gebaut haben und sie ist das ja schuld gewesen, weil sie uns nicht richtig erzogen hat. Und sie hielt auch oft Mittagsschlaf, da durften wir sie zum Beispiel auch nicht bei stören. Das waren dann locker 2 Stunden nach der Arbeit, wo wir sie bitte komplett in Ruhe lassen sollten. Und es war ihr einfach egal. Ich hatte nie Hausaufgaben gemacht. Das war denen egal. Ich hatte immer schlechte Schulnoten. Das war ihnen egal. Und ich erinnere mich auch noch an eine Situation, die war ganz schlimm für mich. Da saß ich mit meiner Schwester in meinem Zimmer und wir haben, ich glaube, auf dem Super Nintendo oder so irgendetwas gespielt. Und ich stand auf, weil ich meinen Schulranzen wegräumen sollte und habe den so ein bisschen in der Gegend rumgeschleudert. Und dann merkte ich nur noch, wie es warm an meinem Bein wurde und war etwas erschrocken und ich wusste gar nicht, was passiert hier gerade, und setzte mich aufs Bett und guckte meine Schwester an und sagte, ich glaube, ich blute. Und meine Schwester ganz panisch schob auch meine Hose hoch und ich hatte wohl vorne in meinem Rucksack hatte ich wohl eine sehr spitze Schere, die ich mir dann ins Bein stach. Ich habe das gar nicht gemerkt. Es war wirklich nur, dass das Blut runterlief und ich wirklich schon einen ganzen See auf meinem Teppichboden hatte. Und meine Schwester war so panisch, die wusste gar nicht, was sie machen sollte, lief dann zu unserer schlafenden Mutter, um sie zu wecken. Und unsere Mutter sagte einfach nur, ja, klebt mal ein Pflaster drüber, kann ja nicht so schlimm sein. Und ich weiß nur, wie meine Schwester wirklich panisch wieder zu mir lief und die wusste wirklich gar nicht mehr, was sie machen sollte. Und ist dann noch ein paar Mal zu unserer Mutter, bis sie dann endlich aufgestanden ist. Und bis dahin war einfach schon so viel Blut auf dem ganzen Teppich verteilt. Und da wurde unsere Mutter dann aber auch panisch etwas. Und ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich, ob sie dann noch mit uns ins Krankenhaus gefahren ist oder zu irgendeinem Arzt. Ich glaube, wir sind zum Kinderarzt gefahren, aber ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Aber es war ihr halt anfangs egal. Meine Schwester sagte ja deutlich, dass ich stark bluten würde und dass wir Hilfe brauchen. Und es war ihr einfach egal.
Kannst du dir das Verhalten deiner Mutter heute anders erklären, als du es damals konntest?
Also ich habe mich tatsächlich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich glaube, heute zu wissen, dass auch unsere Mutter ein sehr toxisches Verhalten an den Tag gelegt hat. Und anfangs habe ich immer gedacht, sie kann sich einfach nicht wehren, sie traut sich einfach nicht, irgendwas Falsches zu sagen, weil es dann vielleicht noch mehr Ärger gibt. Aber heute weiß ich auch, dass sie krank ist und sie musste den Schein nach außen hin und auch für uns wahren, dass ja alles in Ordnung ist und halt auch ganz besonders nach außen hin. Und deswegen hat sie halt auch diese ganzen Sachen mitgemacht. Und ich sag mal so, für mich ist es immer noch schwierig. Ich weiß es zwar, aber richtig verständlich ist es für mich einfach trotzdem nicht. Ja, früher, wie gesagt, ich erinnere mich, ich bin halt auch richtig rebellisch geworden und ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Irgendwann als ich 15 war, meine Schwester war 18 und auch meine Schwester hat ja sehr, sehr gelitten unter der Situation zu Hause, hat meine Schwester beschlossen, sie zieht jetzt aus. Und der Gedanke war für mich ganz fürchterlich. Ich muss jetzt mit diesen beiden Eltern hier alleine zu Hause bleiben. Und das konnte ich nicht. Und ich hatte kurz vorher schon Bekanntschaft mit einem jungen Mann gemacht, mit dem ich dann auch in eine Beziehung gekommen bin. Der war in der Gothic-Szene unterwegs, in die ich dann auch so ein bisschen reingerutscht bin. Und der hatte auch Drogen genommen. Ich damals nicht. Ich hatte das eher sehr verpönt und bin am Anfang einfach erstmal nur mit ihm feiern gegangen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich freitags losgezogen bin, ohne dass meine Eltern das wussten. Und habe dann auch meine Partyklamotten quasi im Rucksack bei mir getragen und bin eigentlich mit ganz normalen Sachen rausgegangen, sodass jetzt keiner vermuten würde, die geht irgendwo feiern. Und habe mich dann getroffen mit dem Freund und ich sollte um 22 Uhr wieder zu Hause sein und habe, wenn meine Eltern Glück hatten, tatsächlich so gegen 22 Uhr angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt in Bochum, Dortmund, Essen, keine Ahnung, ich bin feiern, erwarte mich heute nicht mehr. Und dann habe ich aufgelegt und dann habe ich auch einfach das Handy ausgemacht, weil ich mich einfach dieser Situation so ein bisschen entziehen wollte. Und so ging das eigentlich dann jedes Wochenende. Und ich weiß noch, irgendwann hatte ich meine Mutter am Apparat, auch an einem Freitag, wo ich zu ihr sagte, ich komme heute nicht, bis Sonntag. Und meine Mutter sagte noch zu mir, wenn du heute nicht nach Hause kommst, dann schlägt dein Vater dich windelweich. Und ich sagte, was soll das heißen, schlägt mich windelweich? So muss ich mit der Polizei nach Hause kommen. Das hat dein Vater zu mir gesagt, der ist so sauer auf dich, der schlägt dich windelweich, wenn du nach Hause kommst. Und eigentlich, bis auf so ein paar Klapse auf den Hintern, ist mein Vater nie handgreiflich gegenüber mir oder meiner Schwester gewesen. Bei unserer Mutter kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Und ich hatte so viel Angst und bin dann am Sonntag völlig fertig tatsächlich mit der Polizei nach Hause gekommen, weil ich so viel Angst hatte, dass mein Vater mich wirklich zusammenschlägt. Die Polizei hat mich total im Stich gelassen. Das war ganz schlimm für mich. Die haben dann da Gespräche geführt und mein Vater hat das natürlich alles abgestritten, dass er mich niemals schlagen würde. Und er hat halt wieder den absolut eloquenten Menschen gegeben, den er nach außen hin einfach immer war. Und er hat die Polizei so um den Finger gewickelt und ich habe die Polizisten angefleht, sie mögen mich bitte ins Heim bringen. Ich möchte nicht hier bleiben, ich möchte bitte ins Heim. Ich habe geweint, ich habe bitterlich geweint und die Polizei sagte, wir können da nichts machen. Hier liegt nichts vor und die haben mich dann dagelassen und ich erinnere mich noch, dass ich mich tagelang dann in meinem Zimmer eingeschlossen habe, ich so viel Angst hatte, dass was passiert und ich wirklich die Sekunden und Minuten abgepasst habe, wo mein Vater beschäftigt ist, damit ich auf die Toilette rennen kann. Ich habe, so blöd das klingt, bei mir im Zimmer in meinen Mülleimer gepinkelt, weil ich Angst hatte, mein Zimmer zu verlassen, weil ich so viel Angst vor diesem Menschen hatte. Ich hatte noch nie so viel Angst vor einem Menschen. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich hier nicht bleiben kann und bin dann mehr oder weniger zu diesem Freund gezogen.
Du warst 15.
Ich war 15. Und ich bin einfach nicht mehr nach Hause gegangen. Ich hatte einfach Angst. Ich konnte nicht mehr. Und dann fing das irgendwie an, dass man das ja auch so ein bisschen verarbeitet, was so alles passiert ist. Und das habe ich nie geschafft. Und dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Dann habe ich das mal probiert. Einfach um neuen Reiz zu bekommen, glaube ich, irgendwie, um ja einfach mal die Gedanken abschalten zu können von dem, was man so erlebt hat. Ne, und das zieht sich ja auf alles, also auch meine Ausbildung. Ich war auch immer sehr schlecht in der Schule und das sind ja alles Sachen, die daher kommen. Und dann fing ich an, Amphetamin auszuprobieren, tatsächlich. Ich erinnere mich noch, das erste Mal hat das auch gar nichts geholfen bei mir. Also mein Freund, der war da schon auf Wolke 7, keine Ahnung. Und ich dachte nur, okay, passiert da noch was? Ja, und so habe ich das dann einfach regelmäßig am Wochenende konsumiert und war dann auch wirklich von Freitag bis Sonntag wach. Und kaum gegessen, kaum getrunken in der Zeit. Ich sah halt auch wirklich schlimm aus und ich war in meiner Ausbildung zu der Zeit noch. Und dann ist das irgendwann auch so schlimm geworden, dass ich gesagt habe, ich kann ohne nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr aus dem Bett. Ich bin nur noch müde und abgeschlagen und fertig. Und ja, dann habe ich das jeden Tag konsumiert. Morgens nach dem Aufstehen, auf der Arbeit heimlich, auf der Toilette. Und habe dann natürlich auch oft gar keinen Appetit gehabt, was dann meinen Arbeitskollegen auch irgendwann aufgefallen ist. Und die haben sich schon Sorgen gemacht. Ich habe sonst früher öfters mal in der Mittagspause geschlafen und jetzt habe ich das nicht mehr, habe auch gar nichts mehr gegessen und manchmal auch echt Wochen am Stück. Dann haben die sich natürlich schon auch sehr Sorgen um mich gemacht. Ich habe dann immer versichert, nein, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Und letztendlich habe ich dann aber den Job irgendwann auch verloren. Ich kann es heute nicht genau sagen, aber es wird wahrscheinlich eine Mischung aus allem gewesen sein, dass ich in der Schule nicht so besonders gut gewesen bin, dass ich einfach, und das ist den Leuten dort auch aufgefallen, immer sehr wibbelig war und unkonzentriert auch teilweise etwas. Und ich glaube, das ist einfach so summa summarum irgendwann dazu gekommen, dass ich dann letztendlich auch meinen Job deswegen verloren habe.
Lass uns bitte noch einmal ganz kurz zurückgehen. Du hast eben gesagt, dass du mit 15 Jahren ausgezogen bist. Das heißt, du hast dann mit 16 Jahren deine Ausbildung begonnen, kurz nachdem du ausgezogen bist. Ist das so richtig?
Nee, ich habe tatsächlich, war ich da noch in der Schule. Was heißt in der Schule? Also ich habe schon mehr gefehlt, als ich eigentlich überhaupt da gewesen bin. Ich habe früh eigentlich auch immer das Haus verlassen. Meine Eltern waren in dem Glauben, ich würde zur Schule gehen. Und ich mich mal ins Café gesetzt. Oder als ich halt mit diesem Freund zusammengekommen bin aus der Gothic-Szene, bin ich zu dem nach Hause. Früher hat er noch bei seinem Vater gewohnt. Dann habe ich mich da ins Bett gelegt und einfach noch geschlafen. Später ist er dann, als der Vater auch gesagt hat, das macht der Sohn nicht mehr mit, ist er zu seiner Mutter gezogen in ein schönes Haus. Und dann habe ich mich da, er hatte da ein Zimmer, habe ich mich da in das Zimmer gelegt. Und irgendwann reichte das tatsächlich auch der Mutter, die ihm dann, er war ja auch in meinem Alter, ich glaube ein Jahr älter, ihm eine Wohnung angemietet hat. Und da sind wir dann quasi letztendlich zusammen eingezogen. Und meine Ausbildung habe ich erst mit 18 begonnen, weil ich noch 3 Ehrenrunden in der Schule gedreht habe. 2-mal bin ich wirklich sitzen geblieben. Und die 10. Klasse habe ich freiwillig wiederholt, in der Hoffnung, meine Qualifikation zu bekommen. Ich war auf einer Realschule, weil meine Eltern mir halt auch immer eingebläut haben, man muss ja was vorweisen, damit man auch später jemand ist. Und das hat natürlich nicht geklappt, weil ich hatte locker 150 Fehlstunden. Damit wird man schon gar nicht zugelassen oder kriegt schon das Quali gar nicht.
Du bist also mit 15 von zu Hause ausgezogen oder hast zumindest die meiste Zeit nicht mehr dort verbracht. Und es hat dann noch 3 Jahre gedauert, bis du 18 wurdest und deine Ausbildung angefangen hast. Es waren also 3 Jahre, in der du schulpflichtig gewesen bist, noch keinen Abschluss hattest und aber auch gleichzeitig sehr, sehr schlecht in der Schule warst und viele Fehlstunden hattest. Was hat das denn mit dem Außenbild gemacht, von dem du eben sprachst, was deinem Vater so wichtig war? Ich stelle mir vor, dass das sehr schwierig war, ein positives Außenbild aufrechtzuerhalten mit einer Tochter, die nicht zu Hause wohnt und die sehr schlecht in der Schule ist und kaum hingeht.
Also meine Eltern waren anfangs doch schon sehr bemüht, dass ich wieder nach Hause komme. Aber ich habe ja einfach gemacht, was ich wollte. Ich war einfach so rebellisch, die sind halt nicht gegen mich angekommen. Und mein Vater hat mich ein paar Mal versucht zu zwingen. Und einmal hat er mir auch angedroht, mich ins Heim zu stecken. Da bin ich dann und habe meine Koffer gepackt und habe gesagt, super, es ist alles besser als hier zu Hause. Wann können wir losfahren? Ja, da waren einige Situationen, aber letztendlich habe ich mich davon nicht abbringen lassen. Ich war ja zu Hause noch gemeldet und ich hatte ja auch eigentlich meine ganzen Sachen noch da. Ab und zu bin ich schon auch noch mal nach Hause gefahren und habe noch mal ein paar Anziehsachen oder irgendwas geholt. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt hier nicht mehr. Und ich weiß es nicht, ich meine, ich hätte auch meinen Eltern irgendwann gedroht, wenn sie handgreiflich gegen mich werden würden oder irgendwas, dann würde ich wieder die Polizei holen oder ich würde mich selber schlagen und der Polizei erzählen, dass meine Eltern das gewesen sind, wenn sie mich jetzt nicht in Ruhe lassen würden und wenn sie mich nicht gehen lassen würden. Ich habe aber tatsächlich in der Schule, wenn es um Zeugnisse ging, ich konnte eigentlich früher recht gut mit meiner Mutter reden und dann bin ich zu ihr und dann habe ich diese Sachen unterschreiben lassen und also ich habe schon sehr früh angefangen zu rauchen. Ich war 9 ungefähr, als ich damit anfing. Meine Schwester hat mich damals dazu angestiftet, weil sie hat selber geraucht. Und sie hatte, glaube ich, Angst, dass ich sie bei unseren Eltern verraten würde diesbezüglich. Und dann hat sie mir das schon schmackhaft gemacht. Probier doch mal, schmeckt total toll. Und blöd wie ich war, habe ich das natürlich gemacht. Und auch wenn man sehr jung ist, hat man halt irgendwann eine Sucht entwickelt. Und wie gesagt, ich habe dann mit 9 angefangen zu rauchen. Ich erinnere mich auch noch, dass ich mit 12 oder 13 zu Hause rauchen durfte. Meine Schwester hatte mich nämlich damals verpetzt bei meinen Eltern. Und ich durfte dann zu Hause schon sehr früh rauchen, damit die Nachbarn nichts mitkriegen, damit ich nicht draußen rauche und damit mich halt niemand sieht, der mich kennen könnte, weil das meinen Eltern natürlich wieder sehr unangenehm wäre und das natürlich auch dieses super Bild nach außen hin total zerstören würde, durfte ich dann halt schon früh zu Hause rauchen. Und ich glaube, ich war so 13, 14, ich weiß es nicht mehr genau. Da haben wir in der Schule, auf der weiterführenden Schule, auf der Toilette geraucht immer. Und da hatten wir irgendwie eine Freistunde und dann haben wir da auch so ein bisschen das Klopapier noch angezündet mit den Zigaretten. Und wir verließen dann die Toilette, es war alles in Ordnung. Und es kamen nach uns noch irgendwelche Zehntklässler allerdings auf die Toilette. Und die haben uns dann angeschwärzt. Und irgendwas hatte aber auch wirklich richtig gebrannt in der Toilette. Und daraufhin haben wir dann eine Klassenkonferenz bekommen. Eine Klassenkonferenz hatte ich bekommen, weil ich mich massiv betrunken habe. Wir waren auf einem Ausflug nach Köln, uns den Kölner Dom anschauen mit der Klasse und durften dann danach, ich glaube, noch 2 Stunden frei rumlaufen und haben uns dann alle an der Bahn wieder getroffen. Wir hatten tatsächlich einen Schüler dabei, der war schon 18 und der hatte uns dann Behrensen Apfelkorn gekauft, meiner Klassenkameradin und mir. Und ja, ich glaube, wir waren so zu 5 Leuten. Die anderen 3 haben jeweils so ein Schlückchen abbekommen, die wollten nicht mehr. Und meine Klassenkameradin und ich haben dann die restliche Flasche zusammen getrunken. Und das ging halt leider nicht gut, weil in der Bahn nach Hause musste ich mich dann leider übergeben. Und dann kam das halt leider raus, dass wir uns da betrunken haben. Da gab es dann wieder eine Klassenkonferenz. Und ich erinnere mich noch, dass sie dann zu mir sagten, eine nächste Klassenkonferenz gibt es nicht. Als nächstes kommt dann die Lehrerkonferenz. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was da der ausschlaggebende Grund war, aber ich habe sie auf jeden Fall bekommen. Und ich weiß noch, dass mein Vater mich da immer mithin begleitet hat. Und das war ja fürchterlich, weil der Schein nach außen bröckelte ja in diesen Momenten. Und ich glaube, wir haben, oder ich habe eigentlich auch alles Mögliche an Bestrafung zu Hause bekommen danach. Mit dem Holzlöffel auf den Hintern 2-3 Mal. Also jetzt nicht, dass man richtig heftig von Verprügeln sprechen könnte, aber schon merklich. Fernsehverbot, Hausarrest. Aber das hat mich ja auch nie aufgehalten, weil wir lebten im Erdgeschoss und ich bin dann einfach übers Fenster raus getürmt und war dann einfach weg und bin dann einfach abgehauen von zu Hause. Das war wieder so eine ganz schlimme Situation für mich. Und unser Vater hat uns ja auch regelmäßig und auch unsere Mutter mit Schweigen bestraft. Dann hat man einfach, man war einfach nichts. Es wurde nicht mit einem gesprochen, man wurde nicht angeguckt. Man war einfach wie Luft und das ist, glaube ich, auch eine der schlimmsten Bestrafungen, die man einem Menschen überhaupt antun kann, wenn man einfach, ja, man fühlt sich wie nichts, wie ein Häufchen Elend. Das macht einfach total viel mit einem. Und das hat er halt auch regelmäßig bei unserer Mutter gemacht. Wir saßen am Esstisch. Abends mussten wir immer alle zusammen essen. Und wenn unsere Mutter mal wieder blöd gewesen ist, seines Erachtens nach, dann saßen wir an dem Tisch, meine Schwester und ich, und unser Vater sagte zu einem von uns, kannst du bitte mal deiner Mutter sagen, dass? Und sie saß ja dabei. Die hat das ja alles gehört. Und blöd wie wir waren, haben wir das dann natürlich aber auch gesagt. Am Anfang fanden wir das, glaube ich, auch noch ganz witzig. Und unsere Mutter sagte dann, kannst du deinem Vater bitte sagen, dass? Das haben wir dann auch immer so weitergetragen. Das ging manchmal ein paar Tage. Und irgendwann haben wir aber auch gesagt, Leute, nein, ihr unterhaltet euch, ihr sitzt ja hier beide am Tisch, ihr könnt doch miteinander reden, wir machen das nicht mehr.
Ja, absolut. Die Schweigebehandlung ist sicherlich eines der mächtigsten Manipulationswerkzeuge, das toxische Personen benutzen. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen zum Thema Drogenkonsum. Du hast uns ja erzählt, dass du die Drogen vor allem genommen hast, um, ja, ich würde mal sagen, der Realität ein Stück weit zu entfliehen. Und du hast auch gesagt, dass du aus deinem Ausbildungsbetrieb rausgeflogen bist. Die Ausbildung an sich hast du aber abgeschlossen.
Die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Die haben mich nach der Ausbildung übernommen. Wir waren 2 Azubis, die eine wurde nicht übernommen und ich wurde erstmal nur auf Teilzeit übernommen. Und das ging aber gar nicht so lange, ich weiß nicht, 1-2 Monate vielleicht. Und dann haben sie mich wieder auf Vollzeit eingestellt. Und da bin ich dann aber gekündigt worden, 2,5 Jahre später.
Das heißt, du hast viele Jahre lang Drogen konsumiert?
Ja, ich habe mit 15 angefangen. Und das letzte Mal Drogen habe ich mit 28 konsumiert. Ich bin jetzt 37.
Das sind sehr viele Jahre. Wie ist denn deine Familie damit umgegangen?
Sie wussten das ja am Anfang überhaupt nicht. Ich habe das ja sehr, sehr lange geheim gehalten. Und weil ich ja sowieso auch von Natur aus ein sehr quirliger Mensch bin, ist denen das gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich auch, weil sie sich einfach wieder nicht dafür interessiert haben. Es gab sehr viele Ansatz und Anzeichen dafür, dass ich Drogen nehme. Ich glaube, die Einzige, die das wirklich irgendwann gecheckt hat, war meine Schwester. Aber nicht meine Eltern. Ich habe es ihnen dann irgendwann gebeichtet. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da gewesen bin. 19, 20 vielleicht. Da habe ich das irgendwann, habe ich meiner Mutter das gebeichtet, weil ich halt auch in finanzielle Probleme gekommen bin. Ich habe einfach über meine Maßen hinausgelebt und Geld ausgegeben, das ich nicht hatte, um mir ein halbwegs schönes Leben zu machen, weil es ja bis dato einfach noch nicht so schön gewesen ist. Und als ich mich irgendwann sehr, sehr hoch verschuldet hatte, habe ich es meiner Mutter dann gebeichtet, einfach um aus dieser Misere wieder herauszukommen. Und sie hat mir auch tatsächlich etwas Unterstützung gegeben. Ich glaube, das, was sie halt aufbringen konnte, hauptsächlich finanzieller Natur. Und ich durfte damals auch bei ihr arbeiten und konnte dann dadurch auch einen Großteil meiner Schulden wieder abarbeiten. Und vieles hat sie mir natürlich auch einfach so erlassen. Und da hat schon oft auch der Kampf mit mir begonnen, da wieder rauszukommen. Aber eigentlich wurde es nur noch schlimmer. Ich habe dann auch ganz andere Drogen konsumiert, Partydrogen, Ecstasy, LSD, MDMA-Kristalle. Nur von den ganz harten Sachen konnte ich mich Gott sei Dank immer fernhalten, weil ich da tatsächlich doch viel zu viel Respekt vor hatte. Und ja, die ganzen Drogen habe ich dann einfach regelmäßig konsumiert. Nachdem ich aus meinem Ausbildungsbetrieb den Job verloren habe, war ich auch erstmal ein Jahr arbeitslos oder zwei. Ich muss sagen, ich kann mich halt oft gar nicht mehr so doll an viele Sachen erinnern. Wahrscheinlich aufgrund des Drogenmissbrauchs und weil mein Körper einfach irgendwann eine Schutzbarriere aufgebaut hat. Das heißt, ich vergesse sehr schnell Ereignisse, die passiert sind, einfach um meinen Körper und mich zu schützen, diese Dinge immer und immer wieder durchzuerleben. Und ja, das ging dann halt irgendwann so weit. Man hat es mir halt auch angesehen. Ich war kreidebleich, ich war total eingefallen und einfach auch nicht mehr ich selbst. Ich war ein ganz anderer Mensch. Und irgendwann, meine Mutter hat schon versucht, mich dann davon abzuhalten und mich davon abzubringen. Und aber die waren ja selber total überfordert und wussten ja gar nicht, mit der Situation umzugehen und was man da überhaupt macht. Ich erinnere mich, ich hatte auch irgendwann ein Gespräch mit meinem Vater, der sich dann mit mir getroffen hat, irgendwo in einer Eisdiele. Und das war ein fürchterliches Gespräch. Er hat mich auch nur beleidigt und das war ja klar, dass so ein scheiß Junkie aus mir werden würde, weil aus mir ja sowieso nichts werden kann und ich ja sowieso nichts bin. Und das war ja total klar, dass ich so einen Werdegang abschließen werde. Und er sagte auch da noch zu mir, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder für die Drogen oder für deine Familie. Und wenn du dich für die Drogen entscheidest, brauchst du dich bei keinem von uns mehr melden. Und so wie ich halt war, rebellisch, habe ich gesagt, gut, dann entscheide ich mich für die Drogen. Und da habe ich tatsächlich auch viele, viele Wochen gar nichts mehr von meiner Familie gehört. Monate. Und ich weiß noch, ich hatte auch Gespräche mit meiner Schwester. Die hatte sich tatsächlich etwas schlau gemacht und belesen. Aber sie hat auch viel Druck ausgeübt auf meine Eltern, dass die endlich was unternehmen und was tun, um mir zu helfen. Aber letztendlich ist da nichts passiert. Irgendwann, als ich es dann nicht mehr ausgehalten habe, habe ich halt mit meiner Mutter wieder angebandelt und wir haben uns halt ab und zu heimlich getroffen. Und ich habe denen natürlich dann irgendwann auch versprochen, dass ich einen Entzug mache und dass ich mich ändern werde. Das war da eigentlich schon von vornherein gelogen, weil ja, wenn man da so in dieser Spirale drinsteckt und sich halt gar nicht anders zu helfen weiß, da kommt man einfach nicht raus, weil im Trugschluss tut einem das ja gut in dem Moment, weil man muss ja nicht über diese ganzen Misshandlungen in der Kindheit nachdenken.
Irgendwann hast du es aber ja geschafft, die Drogen hinter dir zu lassen und aufzuhören. Ich glaube, du hast gesagt mit 28, richtig? Wie ging denn dann die Beziehung deiner Eltern in den Jahren danach weiter? Das würde mich noch interessieren. Deine Schwester und du, ihr habt ja relativ früh dann schon das Haus verlassen. Was ist dann im Folgenden mit der Beziehung deiner Eltern passiert?
Naja, so richtig viel habe ich ja auch nicht mehr mitbekommen, weil ich ja einfach auch weg war und wir ja gar nicht mehr so viel Kontakt hatten. Ich weiß aber, dass meine Eltern sich kurz nach meinem Auszug getrennt haben, tatsächlich. Das, was wir unsere Mutter jahrelang angefleht haben, dass sie sich bitte endlich trennen soll, hat sie dann wirklich wahr werden lassen.
Entschuldigung, ihr habt also tatsächlich als Kinder eure Mutter gebeten, sich von eurem Vater zu trennen.
Ja, oft, täglich fast. Wir haben intensive Gespräche mit unserer Mutter gesucht, dass sie sich bitte trennen möge und dass wir das auch gar nicht mehr können und dass wir nicht verstehen, warum sie diese verbalen Attacken immer wieder aushält und das auf sich nimmt und sich nicht wehrt. Und wir waren so hilflos und wir haben es wirklich jeden Tag gepredigt und besonders immer, wenn es zu Streitigkeiten gekommen ist. Genau dann haben wir zu ihr gesagt, siehst du das nicht? Trenn dich, bitte trenn dich. Wir verstehen das nicht. Wir gehen mit dir überall hin. Wir haben ihr sogar angeboten, Zeitungen auszutragen, arbeiten zu gehen, um Geld ranzuschaffen, dass sie sich trennen kann. Aber sie hat das nie gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber sie haben sich kurz darauf getrennt. Aussage meiner Mutter war, dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und von meinem Vater kam wie immer keine Erklärung dazu. Und ich habe auch zwischenzeitlich immer mal wieder den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Und habe den tatsächlich meiner Mutter zuliebe immer wieder aufgenommen. Weil sie immer sagte, und dein Vater hat so viel für dich getan und das kannst du nicht einfach so stehen lassen und ihm den Rücken kehren und vertrag dich, mach du den ersten Schritt. Und ich habe das ihr zuliebe immer wieder getan, obwohl ich selber absolut darunter gelitten habe. Und in der Ausbildungszeit, als ich also dann auch schon ausgezogen war von zu Hause, kurz danach, hatte ich tatsächlich wieder Kontakt mit ihm. Da war ich so 19. Da war ich auch von diesem Gossip-Freund getrennt. Und am Anfang ging das auch echt gut, tatsächlich. Ich bin dann zu ihm nach Hause gefahren in meiner Mittagspause. Ich hatte 3 Stunden Mittagspause, bin dann zu ihm nach Hause gefahren und er hat mir Essen gekocht. Wir haben uns gut unterhalten. Und dann bin ich halt wieder zur Arbeit gefahren. Und das haben wir eigentlich jeden Tag, Montag bis Freitag so gemacht. Und das tat mir auch echt ganz gut. Und ich habe auch wirklich geglaubt, dass er sich geändert hat und dass er einsichtig geworden ist. Und da fing das dann an, dass er irgendwann sagte, Mensch, ich liebe deine Mutter ja noch. Und er möchte sie gerne wieder zurückhaben. Und er hat mir ganz viele Geschichten erzählt und wie toll sie doch ist. Und er bereut das so sehr, dass sie sich getrennt haben. Und da ich ja auch Kontakt zu meiner Mutter zu der Zeit wieder sehr guten hatte, habe ich ihr das natürlich auch gesagt, was er so erzählt hat. und wie leid ihm das alles tut und wie er sehr sich die Zeit zurückwünschen würde mit ihr. Und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt tatsächlich in einer Beziehung und ist dann aber wieder zurück zu unserem Vater gegangen. Sie wohnten dann auch wieder zusammen und das schien am Anfang auch sehr harmonisch zu sein mit den beiden. Die haben sich sehr gut verstanden, haben viel zusammen unternommen und es schien, als wäre es eine schöne Zeit gewesen. Und irgendwann rief meine Mutter mich an und sagte, der Vater hat sich getrennt. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe das gar nicht verstanden, was ist denn jetzt los? Sie hat ihm finanziell aus einem Engpass herausgeholt und ihm geholfen. Und das war eigentlich eine Lappalie, was sie erzählt hat. Und zwar haben sie Handwerker erwartet. Und meine Mutter hat, weil sie sehr früh morgens kamen, hat ihn im Bademantel geöffnet. Und das war der Anlass für meinen Vater, sie aufs Übelste zu beleidigen. Sie wäre eine Prostituierte und solche Sachen, wie sie den Menschen denn nur im Nachthemd mit einem Bademantel die Türe öffnen könnte. Das würde sich ja für eine richtige Frau nicht gehören. Und dann hat er gesagt, ich verlasse dich. Und dann war er weg.
Das heißt, deine Eltern waren getrennt und du hast deinen Vater regelmäßig zum Mittagessen getroffen. Und in diesen Situationen hat er dir dann erzählt, dass er deine Mutter noch liebt und du hast ihr das berichtet. Und dann sind die beiden auch wieder zusammengekommen. Sie hatten eine gute Zeit, wie du sagtest. Also sie haben sich gut verstanden. Es gab aber trotzdem den Aspekt, dass dein Vater zu dem Zeitpunkt einen finanziellen Engpass hatte. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, richtig. Und
denkst du, dass dieser finanzielle Engpass etwas damit zu tun hatte, dass dein Vater mit deiner Mutter wieder zusammengekommen ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber es war ja wirklich so, er hatte diesen finanziellen Engpass und dann hat er mir ja erzählt, wie sehr er meine Mutter noch liebt und dass er sie unbedingt zurückhaben möchte und ihm das alles so leid tut. Und mit dem Tag, an dem seine Schulden beglichen waren, hat er sich getrennt. Und für mich ist das der einzige plausible Grund zu sagen, das hat der von vornherein so geplant, um das durchzuziehen, dass es ihm wieder gut geht.
Wie ging es deiner Mutter damit?
Die war am Boden zerstört. Die hat die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Und dann hat meine Mutter auch zur Flasche gegriffen, also Alkohol. Missbrauch betrieben. Sie hatte eigentlich früher schon nie eine Gelegenheit ausgelassen. Als wir noch Kinder waren, auf irgendwelchen Partys hat sie sich immer total betrunken. Wahrscheinlich, weil sie es auch eigentlich nicht ausgehalten hat. Und da ist sie aber richtig, richtig abgestürzt. Also es ist dann wirklich so weit gegangen, dass sie mit dem Flachmann zur Arbeit gegangen ist. Und ja, ich bin kurzzeitig zu dieser Zeit dann nochmal zurück zu meiner Mutter gezogen, weil ich mich halt auch getrennt hatte zu dem Zeitpunkt und ich konnte auch nie gut alleine sein. Und so haben wir dann irgendwie nochmal zueinander gefunden. Mir ist das halt auch erst sehr viel später aufgefallen, als meine Mutter furchtbar viel Kaugummi kaute. Meine Mutter hat nie Kaugummi gekaut. Und dann bin ich irgendwann aber hellhörig geworden, auch aufgrund natürlich meines Drogenmissbrauchs. Ne? Also ob Alkohol, Drogen, Spielsucht, das ist eine Sucht und irgendwie äußern sie sich ja doch alle gleich. Und dann bin ich ihr da auch tatsächlich auf die Schliche gekommen. Und dann habe ich mich dort auch mit meiner Schwester zusammengeschlossen und dann haben wir da auch eine Strategie entwickelt. Und wir haben das relativ gut mit ihr zusammen in den Griff bekommen. Sie hat sich dann auch Hilfe gesucht und hat dann eine ganz lange Zeit überhaupt nicht mehr getrunken. Irgendwann fing es halt mal wieder mit Bier an.
Deine Mutter hat also die erneute Trennung von deinem Vater nicht gut verkraftet?
Nee, überhaupt nicht. Die hat also ganz wilde Geschichten getrieben. Auch in der Zeit, als ich bei ihr gewohnt habe, hat sie sich auf, ja, wie soll man sagen, auf Sexdates getroffen. Das war auch nicht meine Mutter eigentlich, diese Person. Ich glaube, sie hat einfach irgendwie versucht, die Wunden zu füllen mit irgendwas. Und ansonsten ist sie halt super viel arbeiten gegangen, nach Hause. Und also sie hatte überhaupt gar kein Leben mehr zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann später hat sie sich dann per Online-Dating irgendwie, da war sie dann auch jeden Abend unterwegs, hat sie dann tatsächlich jemand Neues kennengelernt. Ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass das im Nachhinein auch sehr toxisch gewesen ist. Also sie ist von ihren Verhaltensmodellen auch nie weggekommen.
Also du sagst, sie hat sich einen neuen toxischen Mann an ihre Seite geholt.
Ja.
Wie ist es nach der Trennung deiner Eltern dann mit deinem Vater weitergegangen?
Wir hatten dann noch wenig Kontakt, weil ich natürlich auch total sauer über diese Geschichte gewesen bin und auch total fassungslos, wie man so ein Mensch sein kann. Und eigentlich war ja noch alles gut zwischen uns. Aber auch da ist mir dann aufgefallen, dass auch er mich in der Situation schamlos ausgenutzt hat. Dass er mich dazu gebracht hat, ich hatte solche Schuldgefühle, er hat mich dazu gebracht, meine Mutter wieder um den Finger zu wickeln, weil er das alleine nicht geschafft hätte. Und meine Mutter so leiden zu sehen, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mich, glaube ich, noch nie so schlecht in meinem Leben gefühlt. Da wurde das natürlich auch mit dem Ritzen wieder deutlich mehr. Und ich habe auch niemanden an mich rangelassen und ich habe ihm Vorwürfe gemacht. Ich habe ihn angeschrien, was er für ein Arschloch ist und wie man als Mensch einfach so scheiße sein kann und was das alles soll. Und seine Antwort daraufhin war nur, ich lasse so nicht mit mir reden, und hat mich rausgeschmissen. Irgendwann, ein paar Jahre später, also wir hatten dann keinen Kontakt mehr, ein paar Jahre später wieder meiner Mutter zuliebe, und das verstehe ich auch bis heute nicht. Dein Vater hat so viel für dich getan, du musst Kontakt, versuch es nochmal. Obwohl sie ja als zweite Mal getrennt waren, hat sie mich trotzdem wieder manipuliert, Kontakt mit diesem Menschen aufzunehmen. Bis dahin, er war schon längst umgezogen, also er wohnte in einer ganz anderen Stadt, er ist weiter weggezogen. Ich bin dann zu ihm gefahren und wir hatten dann wieder Kontakt. Und auch da war wieder am Anfang alles gut. Er hat sogar geweint, als ich gegangen bin an dem Tag. Ich habe den Mann noch nie weinen sehen. In meinem ganzen Leben habe ich ihn noch nie weinen sehen. Und er hat wirklich geweint und er war so froh, dass ich den Kontakt wieder gesucht hatte. Und ich dachte, wow, Mensch, der hat sich echt geändert. Und da habe ich auch noch mal ganz ruhig mit ihm über die Vergangenheit gesprochen. Aber auch das hat er immer abgeblockt und hatte dazu nichts zu sagen. Er hat seine Geschichte nicht preisgegeben von seiner Seite. Er hat uns dann in dem Glauben gelassen, wie unsere Mutter es uns erzählt hat. Und es war einfach auch kein Herankommen. Und ich hatte aber halt auch Angst, weil es war ja die Hoffnung, er hat sich jetzt wirklich geändert und es ist jetzt alles toll. Und ich hatte einfach furchtbare Angst, dass das wieder ruiniert wird, wenn ich jetzt weiter bohren würde. Und dann habe ich das einfach im Raum stehen lassen. Und dann haben wir einfach eigentlich wieder eine recht schöne Zeit miteinander verbracht. Ich bin ihn oft besuchen gekommen, habe dann auch dort übernachtet. Wir haben tolle Ausflüge gemacht. Und ja, dann passte ihm aber irgendwas auch wieder nicht wegen einem Ex-Freund von mir und dann bröckelte es und später in der Therapie hörte es auch ganz auf, der Kontakt.
In welcher Therapie?
Ich habe tatsächlich zwei Therapien für Drogenentzug gemacht. Eine in 2011. Da erinnere ich mich auch noch, als dort die Therapeutin zu mir sagte, man müsse sich quasi seinen Schatten stellen. Und sie hatte vorgeschlagen, meinen Vater einzuladen. Das war auch ein Zeitpunkt, wo wir keinen guten Kontakt hatten. Und ich habe noch zu ihr gesagt, ich halte das für keine gute Idee. Meine Therapeutin war fest davon überzeugt, dass mir das unglaublich gut tun würde. Und so habe ich mich dann damals belatschern lassen. Und er kam. Und ich konnte ich habe noch gar nicht angefangen zu sprechen. Und ich weiß noch, ich, meine Therapeutin, ich glaube noch ein stiller Beobachter und mein Vater, wir saßen in einem Raum. Und mein Vater ist explodiert. Er wisse überhaupt nicht, was er hier solle, weswegen er hier zu irgendeiner blöden Veranstaltung eingeladen wird. Er hätte mit mir nichts zu besprechen. Ich wäre nicht sein Kind und ich wäre ganz mit Sicherheit nicht so geworden, wie er sich das gewünscht hätte. Und er hatte auch gar keine Lust, an dieser Unterhaltung teilzunehmen. Er hat einfach verbal dermaßen ausgeteilt, dass ich einfach den Raum verlassen musste, weil ich so geweint habe, weil mich das so getroffen hat. Und meine Therapeutin war auch völlig fassungslos. Ich glaube, das Gespräch ging 5 Minuten, dann war der Mann weg. Und die wussten auch gar nicht, was sie mir raten sollten in dem Moment, weil sie sowas noch nie erlebt hatten. Wir waren alle einfach total geschockt, was da passiert ist. Und in der zweiten Therapie, die habe ich also gemacht, als ich 28 wurde. Da kommen wir dann aber im zweiten Part nochmal drauf, wie es dazu genau gekommen ist. Hat mein Vater Wetten abgeschlossen mit meiner Familie, also meinen Tanten und meinen Onkeln, dass ich das sowieso nicht schaffen würde dort. Und es ging auch darum, ich hatte, als ich in der Therapie war, ich war 6 Monate weg, hatte ich natürlich auch Geburtstag in dieser Zeit. Und ich weiß immer, dass ich von meiner Mutter 100 Euro Geburtstagsgeld bekommen habe. Und in der Nähe von der Entzugsklinik war also so eine kleine Shoppingmeile. Und mein Vater hatte mich gefragt, weil er auf dem Weg zu der alten Heimat war. Er wollte dort seine Eltern am Grab besuchen und hatte gefragt, ob ich noch irgendwas brauchen würde. Und ich habe gesagt, es wäre schön, wenn er mir etwas Geld mitbringen könne, weil ich hätte nicht wirklich was dabei gehabt und wusste nicht, dass man da auch shoppen gehen kann. Und so hat er mir 100 Euro mitgebracht. Und dann dachte ich, Mensch, toll, du hast ja nächste Woche Geburtstag. Und war dann in dem Shoppingcenter und da gab es so schöne Einkaufslädchen. Und es war so heiß diesen Sommer, dass ich mir noch ein paar Kleider gekauft hatte. Und letztendlich habe ich die 100 Euro also fast ausgegeben. War aber nicht schlimm für mich, weil ich ja wusste, dass ich sie quasi von meiner Mutter eh wieder kriege als Geburtstagsgeld. So rief ich dann meinen Vater wieder an und habe ihn gebeten, auf dem Rückweg, wenn er wieder zu sich nach Hause fährt, ob er nochmal bei mir vorbeikommen könne und mir nochmal 100 Euro vorbeibringen würde. Da hat er sich fürchterlich aufgeregt und nein, das würde er mit Sicherheit nicht machen. Und ein paar Tage später habe ich dann von meiner Mutter erfahren, dass mein Vater behauptet hätte, dass ich mir in der Therapie neue Drogen kaufen würde. Ich meine, das geht ja gar nicht. Man muss ja jeden Tag ins Röhrchen pusten und Urintests werden wirklich jeden Tag nachgewiesen. Also da wäre ich ja direkt rausgeschmissen worden, wenn da irgendwas gewesen wäre. Und der hat mit sich auch überhaupt nicht reden lassen, dass das nicht so ist. Und das hat mich so tief getroffen. Und ich habe auch meinen Führerschein verloren. Und er hat auch gewettet, dass ich es niemals schaffe, meinen Führerschein wiederzubekommen. Und das waren einfach so Warnsignale, wo ich gesagt habe, so, und jetzt reicht's. Und jetzt möchte ich mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Das Pensum an seelischen Misshandlungen war jetzt einfach wirklich voll. Und er hat mir auch die Woche später zu meinem Geburtstag nicht gratuliert. Und das war das letzte Mal, dass ich eigentlich grob von ihm gehört habe.
Mit 28?
Mit 28.
Das ist also jetzt knapp 10 Jahre her. Wie geht es dir heute damit?
Heute geht es mir gut damit. Ich hatte am Anfang oft noch Gewissensbisse, gerade so um die Weihnachtszeit herum, dass ich immer sagte, Mensch, ist das denn wirklich richtig, was du tust? Solltest du vielleicht doch wieder den Kontakt aufleben lassen? Sollst du dem Mann noch eine Chance geben? Also irgendwie wird man so ein bisschen gefühlsduselig dann und überlegt wirklich, ob man jetzt den Schritt nochmal wagt. Aber dann habe ich mir wieder vor Augen geführt, was alles passiert ist. Und auch diese tollen Sätze von meiner Mutter, der Mann hat doch so viel für dich getan. Da war ja gar nichts. Das Einzige, was er wirklich gemacht hat, mich von Freunden zu Hause abgeholt, wenn ich den letzten Bus verpasst hatte. Aber das ist ja nicht großartig was tun. Und selbst da musste ich mir noch Sachen anhören und mich beleidigen und beschimpfen lassen. Es war ja nie schön, diese Situation, dass er das irgendwie freiwillig gemacht hätte. Nein, es wurde einem ja wieder vorgehalten, jetzt muss ich dich wieder abholen. Ich hätte ja auch das und das stattdessen machen können, Sachen, die mir gut tun oder die für ihn schön waren. Und der Mann hat einfach nichts für mich gemacht. Und das habe ich mir halt immer wieder vorgehalten. Und ich bin auch wirklich seit 2011 in Therapie und habe sehr viel aufgearbeitet, auch sehr viel zu diesem Thema. Und ich kann heute sagen, es geht mir gut. Und ich habe für mich einen super Werdegang hingelegt. Und das hätte ich mit ihm nicht geschafft. Weil immer dieses Kleinhalten und Runterdrücken und ja, jemand, der einen die ganze Zeit bremst, mit dem kann man sich einfach nicht entwickeln. Und ich würde sagen, seitdem ich keinen Kontakt mehr habe, das war der Anfang von etwas Großartigem.
Das ist wirklich schön zu hören. Sag mal so, wie ist denn in der Kindheit der Kontakt und das Verhältnis zu deiner Schwester gewesen? Woran kannst du dich da erinnern?
Ich erinnere mich, dass wir also ganz früher, wo wir sehr klein waren, noch viel miteinander gespielt haben und da haben wir uns eigentlich auch gut verstanden. Und je älter wir wurden, desto mehr gingen unsere Interessen halt auch auseinander. Meine Schwester war in meinen Augen immer das strebsame Kind. Das Kind, was gute Noten mit nach Hause gebracht hat. Das Kind, was, wenn es um 10 Uhr zu Hause sein soll, um 10 vor 10 zu Hause war. Und das Kind, was funktioniert hat. Und ich war halt das komplette Gegenteil. Ich war das Kind, das rebelliert, zerstört, beleidigt hat, das nie in der Schule war, das nur schlechte Noten mit nach Hause gebracht hat. Und so sind halt auch unsere Interessen total auseinandergegangen. Und dann ist es halt so, dass sie sich viel mit ihren Freunden getroffen hat und ich halt oft dabei sein wollte und wurde ausgegrenzt. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil ich halt auch sehr anstrengend gewesen bin. Und ja, wir waren irgendwann nicht mehr auf einer Wellenlänge. Und dann ist es bei uns sehr auseinandergedriftet und wir haben uns gar nicht mehr gut verstanden. Also es sind wenige Momente, in denen wir wirklich zusammengehalten haben. Und ja, mit dem Drogenkonsum ist es natürlich nicht besser geworden, sondern eigentlich noch viel schlimmer. Und dann ist vor ein paar Jahren unsere Mutter gestorben und ich würde sagen, das war so ein bisschen der Wendepunkt tatsächlich, wo es uns wirklich zusammengeschweißt hat. Und ich würde heute eigentlich sagen, dass wir einen sehr guten Kontakt miteinander haben und dass wir uns vieles erzählen können und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen.
Eine schöne Entwicklung.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr dankbar.
Zoe, gibt es an dieser Stelle etwas, das du noch hinzufügen möchtest, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben oder einen Aspekt, den du noch mal etwas näher beleuchten möchtest?
Vielleicht noch zu sagen über das Außenbild, über diesen Außenschein, den er ja gewahrt hat, um uns ja als total tolle Familie nach außen hin dastehen zu lassen. Deswegen hat ja auch einfach niemand erkannt, was wirklich los ist. Unsere Eltern waren ja auch sehr engagiert nach außen hin. Sie hatten viele Freunde, sie waren im Kegelclub. Also die haben schon auch viel unternommen mit vielen Freunden. Und nach außen hin war unser Vater einfach super charmant und eloquent und wusste sich auszudrücken und hat die Leute umgarnt. Und es hätte niemals jemand geglaubt, was innen, in den eigenen vier Wänden eigentlich passiert. Wie zum Beispiel auf dieser Klassenkonferenz, die ich hatte. Ich weiß noch, dass er mich vorher in dem Auto so dermaßen angeschrien hat und zusammengefaltet hat und wie blöd ich denn bin und wie man es denn überhaupt so weit kommen lassen könne und dass das ja auch nur die blöde Mutter schuld ist, die uns ja nicht richtig erzogen hat, weil sie nicht richtig auf uns aufgepasst hat. Also wirklich, ich war so fertig, als ich in diesen Klassenraum kam. Und mein Vater legte einfach irgendeinen Schalter um und war der netteste und tollste Mensch und ja, hat sich ja schon fast bedankt, dass er da sein durfte, so ungefähr. Und egal, welche Vorwürfe die Lehrer auch hatten, er hat dann getan, als wäre ich das beste und tollste Kind zu Hause und fleißig und das könne alles gar nicht sein, um diesen Schein zu wahren.
Das heißt, das Außenbild war sehr, sehr wichtig für ihn?
Das war super wichtig für ihn. Wir sind zweimal im Jahr mindestens in den Urlaub gefahren. Wir hatten das Geld teilweise gar nicht. Ich weiß noch, und das haben wir erst sehr viel später erfahren, dass Geld geliehen wurde, damit wir in den Urlaub fahren konnten, damit dieser Schein nach außen hin gewahrt ist, wir sind wer. Wir stehen im Leben und wir haben eine Bedeutung, wir sind nicht niemand.
Also das wurde viel über Geld auch bei ihm geregelt?
Ja, ich erinnere mich auch noch, irgendwann ist er mal arbeitslos geworden und das war auch richtig schlimm zu Hause. Er ist dermaßen ausgerastet, jeden Tag, der war ja super unzufrieden mit sich und sein Außenbild bröckelte. Er konnte ja jetzt nach außen hin nicht mehr zeigen, dass er jemand ist mit Bedeutung, sondern er war jemand ohne Bedeutung, weil er hatte keinen Job. Das war essentiell wichtig für ihn. Und da war zu Hause ja richtig, richtig was los. Und er hat nur geflucht und also es war eigentlich nicht auszuhalten. Und davon gab es halt ganz, ganz viele Situationen, in denen er uns zu Hause echt die Hölle heiß gemacht hat. Und man kann sich das so vorstellen, es klingelt an der Tür und er legt den Schalter um. Ach, hallo, schön, dass ihr da seid. Kommt doch bitte rein. Was wollt ihr denn trinken? So von jetzt auf gleich, ein ganz anderer Mensch. Und ich habe auch früher immer gedacht, Mensch, wenn er so zu den anderen Leuten sein kann, dann kann er auch zu uns so sein. Ich hatte immer Hoffnung. Und ja, wie gesagt, es gab da einfach unglaublich viele dieser Situationen. Es hat niemand begriffen, wie es wirklich bei uns zu Hause ist. Und ich weiß noch, dass meine Schwester und ich irgendwann uns der Familie anvertraut haben und denen erzählt haben, wie es bei uns zu Hause ist. Und es hat uns keiner geglaubt. Weil er auch zu seinen Geschwistern oft so eloquent war und nett. Und nach innen erinnere ich mich aber zum Beispiel noch, er hatte mal gegenüber von einer seiner Schwestern gewohnt, in der Zeit, wo er sich getrennt hat von meiner Mutter. Und sie konnten sich quasi von den Fenstern aus zuwinken. Und das ist auch einen Tag passiert. Da haben sie sich sehr nett unterhalten. Und sie machte das Fenster zu. Und mein Vater sagte nur, die blöde Kuh, der kann man sowieso gar nichts glauben. Die ist ja auch dümmer als die Polizei erlaubt. Der muss man ja das Leben sowieso noch erklären. Und hätte sie das Fenster wieder aufgemacht, wäre wieder total nett gewesen zu ihr. Und auch nachdem unsere Mutter gestorben ist, haben wir mit Freunden unserer Eltern auch gesprochen und sie aufgeklärt, wie es bei uns teilweise abgelaufen ist in der Kindheit. Und tatsächlich haben wir da auch Glauben geschenkt bekommen. Und die Leute waren einfach nur fassungslos. Fassungslos über das, was bei uns tatsächlich zu Hause passiert ist in den vier Wänden. Und ich glaube, die waren den Tränen nah, was sie dort alles gehört haben, weil sie das einfach auch nicht geglaubt haben. Weil unser Vater uns ja immer als der tolle Mann, der tolle Familienvater und der tolle Ehemann verkauft hat.
Dankeschön, Zoe.
Gerne.
Zoe hat uns eben mitgenommen in ihre Kindheit und Jugend und uns geschildert, wie sich diese Erfahrungen auf sie ausgewirkt haben. In 2 Wochen wird Zoe dann davon berichten, wie sich diese Erlebnisse auf ihr weiteres Leben und ihre Partnerschaften ausgewirkt haben und wie es ihr heute geht. Anhand ihrer Geschichte möchte ich 3 zentrale Dynamiken toxischer Familiensysteme beleuchten: parentale Vernachlässigung, die Rolle von Kindern als emotionale Stützen und die transgenerationale Traumaweitergabe. Beginnen wir mit der parentalen Vernachlässigung. In Zoes Fall zeigten beide Eltern ein gravierendes Desinteresse an den emotionalen Bedürfnissen ihrer Kinder, während aber materielle Wünsche großzügig erfüllt wurden. Der Vater kompensierte den Mangel eben an echter Zuneigung mit Spielekonsolen und teuren Urlauben. Ein typisches Muster bei toxischen Eltern, die mehr Wert auf den äußeren Schein als auf echte emotionale Bindung legen. Die Mutter, ja auch selbst Opfer von Abwertung und in einer dysfunktionalen Beziehung gefangen, war emotional ebenfalls schlecht verfügbar und flüchtete sich in Schlaf und Alkohol. Das sehen wir besonders deutlich an der Situation, als Zoe sich verletzte und ihre Schwester die Mutter mehrfach um Hilfe bitten musste, bis diese dann tatsächlich das blutende Kind versorgte. Solche Vernachlässigung hinterlässt bei Kindern tiefe Spuren. Das Gefühl, nicht wichtig zu sein, keine Hilfe erwarten zu können und letztendlich auf sich allein gestellt zu sein. Und die ständigen Abwertungen durch den Vater, der Zoe als dumm bezeichnete und später sogar Wetten darüber abschloss, dass sie scheitern würde, verstärkten eben diese traumatischen Erfahrungen noch weiter. Der zweite Aspekt ist die Parentifizierung. Das bedeutet, Kinder sind gezwungen, Erwachsenenrollen zu übernehmen und das in einem Alter, in dem sie denen überhaupt nicht gerecht werden können. Zoe und ihre Schwester wurden nicht nur zu Beschützerinnen ihrer Mutter, als sie versuchten, sie vor den verbalen Attacken des Vaters zu verteidigen. Sie wurden auch zu Überbringerinnen von Nachrichten zwischen den Eltern. Sie wurden instrumentalisiert, selbst wenn alle gemeinsam am Tisch saßen. Eine wirklich perfide Form der emotionalen Manipulation und des Missbrauchs. Die Schweigebehandlung des Vaters gegenüber der Mutter zwang die Kinder in eine Vermittlerrolle, die sie völlig überforderte. Und wir sehen auch, dass die Kinder sogar eigenständig Lösungsstrategien entwickelten, wie zum Beispiel das Angebot, Zeitungen auszutragen, um einen gemeinsamen Auszug der Frauen zu finanzieren, dass die Mutter sich eben vom Vater trennen konnte. Und dies zeigt, wie die Kinder in toxischen Familiensystemen oft viel zu früh erwachsen werden müssen und Verantwortung übernehmen, die nicht ihre sein sollte. Der dritte Punkt ist dann die transgenerationale Weitergabe von Traumata und von dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Wir sehen, wie die Mutter von Zoe Zuflucht im Alkohol suchte, ein Muster, das sich später bei ihr selbst in Form von Drogenkonsum wiederholte. Die Mutter versuchte, die emotionale Kälte des Vaters zu rechtfertigen. Sie sagte, der Papa hat dich lieb, er kann es nur nicht zeigen, anstatt ihre Kinder zu schützen. Nach der Trennung von ihrem Partner suchte die Mutter dann in wahllosen Beziehungen emotionale Erfüllung, die sie in ihrer Ehe nie gefunden hatte. Solche Verhaltensmuster werden oft unbewusst von einer Generation zur nächsten weitergegeben, wenn sie nicht aktiv durchbrochen werden. Das selbstverletzende Verhalten und die Drogensucht von Zoe sind tragische, aber nachvollziehbare Folgen dieser toxischen Familiendynamik. Wenn Kinder keinen anderen Ausweg mehr sehen, ihre emotionalen Schmerzen zu bewältigen, dann greifen sie oft zu destruktiven Methoden der Selbstregulation. Dass ihre Eltern darauf mit Gewalt statt mit Unterstützung reagierten, unterstreicht ihre emotionale Unfähigkeit als Erziehungsberechtigte. An dieser Stelle möchte ich einen wirklich dringenden Appell an alle Eltern richten, die sich in toxischen Beziehungen befinden. Eure Kinder leiden mit. Sie nehmen jede Abwertung, jedes Schweigen, jede Spannung wahr und natürlich auch jede Form der Gewalt. Auch wenn ihr glaubt, dass ihr eure Kinder davon fernhalten könnt. Materielle Zuwendung kann niemals emotionale Vernachlässigung ausgleichen. Und Zoes Geschichte ist leider kein Einzelfall. Viele Kinder aus toxischen Familiensystemen entwickeln später selbst psychische Probleme, Süchte oder eben destruktive Beziehungsmuster. Als Beraterin mit Masterabschluss, spezialisiert auf toxische Beziehungen, als Coach und als Paartherapeutin, biete ich eine kostenfreie, professionelle Ersteinschätzung an. In den Shownotes findet ihr einen Link zur Terminbuchung, wenn ihr euch mit mir unterhalten möchtet. In diesem unverbindlichen Gespräch analysieren wir dann eure aktuelle Situation, entwickeln erste Veränderungsansätze und klären, ob ich die richtige Person bin, euch bei einem dauerhaften Ausstieg aus der toxischen Beziehung zu unterstützen. Es gibt viele Anlaufstellen. Es gibt Therapeuten, Berater etc., die euch dabei helfen können, aus diesen Mustern auszubrechen. Zum Wohle eurer Kinder und zu eurem eigenen. Bitte geht den ersten Schritt und sucht euch Hilfe. Wie wir sehen, ist die Fassade einer perfekten Familie in solchen Konstellationen das, was nach außen hin wichtig bleibt und was gewahrt werden muss. Aber der Preis dafür ist die seelische Gesundheit der Kinder. Sie haben ein Recht auf eine Kindheit ohne Angst, ohne die Last erwachsener Probleme und mit der Gewissheit, bedingungslos geliebt zu werden. In der nächsten Folge in 2 Wochen wird Zoe uns dann berichten, wie ihre Geschichte weiterging, wie sie es geschafft hat, den Drogen, falschen Freunden und ihrem selbstzerstörerischen Lebenswandel zu entkommen. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie hören sollten, nämlich denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, die gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich deine Unterstützung. Bitte teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen ebenfalls sehr, um ihn bekannter und mehr Menschen zugänglich zu machen. Hilf mir bitte dabei, mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Als Betroffene kenne ich beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Expertise. Wenn dich die Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter Narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht allein. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg daraus. Bis ganz bald, deine Jennifer.